Radio Vorarlberg Ansichten.
Gast in den Ansichten ist heute Ian Eisterer. Ian Eisterer ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Mann. Aufgewachsen in Innsbruck als Kind eines Universitätsprofessors und einer Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin, spricht Ian Eisterer mehrere Sprachen fließend. Er hat Theologie, arabische Sprachwissenschaften und Islamwissenschaften studiert und sich mit den Muslimbrüdern wissenschaftlich auseinandergesetzt. Ian Eisterer war Assistent an der Diplomatischen Akademie in Wien. Heute arbeitet er bei der Liechtenstein Foundation of State Governance in Vaduz. Doch dazu später. Herr Eisterer, Sie sprechen Englisch, Französisch und Spanisch, auch Italienisch und Arabisch. Ein wahres Füllhorn. Wie kam es dazu?
Zuerst einmal durch die Zweisprachigkeit in meiner Erziehung. Meine Mutter ist Spanierin, der Vater Österreicher. Dementsprechend bin ich zweisprachig aufgewachsen von klein auf. Und auf beiden Seiten meiner Familie gibt es eine gewisse Sprachbegabung und eine Liebe zu Sprachen über mehrere Generationen. Und das habe ich mit aufgesogen, Italienisch im Kreise der Familie. Meine Tante hat lange Zeit in Italien gelebt. Und wenn man Spanisch kann, ist Italienisch nicht mehr weit entfernt. Und wenn man Spanisch und Italienisch kann, ist Französisch auch nicht mehr weit entfernt. Und Arabisch im Zuge des Studiums in Wien.
Das können Sie auch lesen?
Das kann ich auch lesen, ja.
Sind Sie so ehrgeizig oder so sprachbegabt?
Wahrscheinlich mehr sprachbegabt. Ein bisschen Ehrgeiz ist dabei. Aber es fällt mir verhältnismäßig leicht.
Wenn man so viele Sprachen kann, was bleibt dann noch übrig? Man könnte noch einen afrikanischen Dialekt lernen beispielsweise? Oder gibt es ein anderes Projekt?
Es gibt viele Projekte im Moment. Zum Beispiel Japanisch, das ich versuche zu lernen aufgrund von persönlichem Interesse und einfach weil es als Sprache schon sehr anders ist als alles, was man im Westen spricht. Und das finde ich faszinierend.
Das reizt?
Ja, sehr.
Reizt sich Japanisch, weil die aktuelle Situation interessant ist oder wegen der reichhaltigen Geschichte?
Wegen der Geschichte, wegen der Kultur und weil die Sprache so völlig anders funktioniert als, sagen wir, Deutsch oder Englisch. Sprache ist für mich eben nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern ist natürlich auch eine gewisse Art, die Welt zu sehen. Und unterschiedliche Sprachen haben unterschiedliche Strukturen und legen auf unterschiedliche Sachen Wert. Und das merkt man zum Beispiel im Fall von Japanisch ganz extrem, dass die Japaner gewisse Aspekte ihrer Realität sehr differenziert betrachten und für manche Sachen sehr viele Wörter haben, für die wir eins oder zwei haben und andere Sachen dort überhaupt nicht ins Gewicht fallen.
Zum Beispiel Reis, da gibt es ja ganz viele Wörter.
Es gibt für Reis viele Wörter, es gibt unheimlich viele Wörter, die darauf hindeuten, wie die Sprecher zueinander stehen. Also sehr viele Schattierungen des sozialen Zusammenlebens oder der Hierarchie oder des Respektgefüges werden dort unterschieden. Auf Deutsch haben wir zwei Stufen, du und sie. Und auf Englisch gibt es zum Beispiel nur eine. Und das lässt natürlich dann auch Schlüsse zu, wie diese Leute die Welt sehen oder worauf sie wirklich großen Wert legen. Und das ist faszinierend in Sprachen.
Ihre Mutter ist Spanierin, der Vater Österreicher. Wie ist denn zu Hause gesprochen worden?
Also sowohl meine Mutter als auch mein Vater sprechen die Sprache des anderen jeweiligen perfekt. Meine Mutter hat allerdings darauf bestanden, dass wir Spanisch lernen und korrektes Spanisch und hat mit uns fast durchgehend immer auf Spanisch gesprochen und unser Vater auf Deutsch. Und so haben wir es wirklich geschafft, auch beide Sprachen zu beherrschen.
Das war schon als Baby so?
Das war schon als Baby so. Und es war nicht nur die Sprache, es war natürlich auch über meine Mutter die Kultur, die Literatur, die Küche, die Musik. Also sie hat auch wirklich geschafft, uns diese Kultur mitzugeben. Worauf meine Eltern beide sehr großen Wert gelegt haben, war einfach, dass beide Sprachen gut beherrscht werden. Also es war nicht so, dass wir nur Spanisch zu Hause gesprochen hätten und Deutsch nur draußen zum Beispiel, sondern wir haben schon beide Sprachen zu Hause gesprochen und mein Vater war auch immer, dem war immer sehr wichtig, dass wir uns auf Deutsch korrekt ausdrücken können und einfach auch, dass die Auseinandersetzung damit gut funktioniert. Und ich glaube, wenn man darauf Wert legt und wenn Sprache eine gewisse Wichtigkeit einnimmt in der Familie, dann sollte das kein Problem sein.
Sie sind in Tirol aufgewachsen, die Familie kommt aber aus Vorarlberg, aus Feldkirch.
Genau.
Haben Sie den Tiroler Dialekt denn auch gelernt?
Ja, natürlich, also in der Schule kommt man damit auf jeden Fall in Berührung. Und mein Vater hat zu Hause immer Hochdeutsch mit uns gesprochen. Und wir haben das dann immer sehr lustig gefunden als Kinder, wenn wir nach Vorarlberg gefahren sind, die Oma zum Beispiel besuchen, dass dann wie ein Schalter umgelegt wird und unser Vater angefangen hat, auf Vorarlbergerdeutsch mit uns zu reden.
Sie haben einen sehr interessanten Vornamen, Ian. Das hat jetzt weder mit Spanisch was zu tun, noch mit Deutsch. Wer hat ihn denn ausgesucht und welche Geschichte gibt es dahinter?
Die Geschichte zum Vornamen ist ganz einfach. Meine Eltern haben einen Namen gesucht, der sowohl in Österreich als auch in Spanien gut auszusprechen ist. Und meine Mutter wollte vor allem einen Namen, der nicht abgekürzt werden kann. Und bei drei Buchstaben wird es sehr schwierig. Der Name selber ist gälisch, aber ich habe also keine schottische oder irische Verwandtschaft. Das ist nur der Name.
Wie haben sich denn die Eltern kennengelernt?
Die Eltern haben sich in Paris kennengelernt auf einem Sprachkurs, Französisch-Sprachkurs, und haben dann jahrelang Briefe geschrieben und einander besucht, bevor meine Mutter dann nach Innsbruck zu meinem Vater gezogen ist.
Gast in den Ansichten ist heute Ian Eisterer. Aufgewachsen ist er in Innsbruck als Kind einer Schriftstellerin und Literaturwissenschaftlerin und eines Universitätsprofessors für Geschichte. Er war Geschichtsprofessor?
Er ist immer noch Geschichtsprofessor, genau, an der Universität Innsbruck.
Und es gibt aber auch sehr viele Theologen bei euch in der Familie, oder einige Theologen. Hat Sie beides ein bisschen fasziniert, beeindruckt, auch geprägt? Also Theologie auf der einen Seite, Geschichte auf der anderen?
Auf jeden Fall. Also Geschichte habe ich über meinen Vater von klein auf mitbekommen und es ist nach wie vor etwas, was mich heute sehr interessiert. Und Theologie war in der Familie immer irgendwie auch Thema und Gesprächsthema und gehörte zur Kultur dazu. Und Religion hat mich als Phänomen auch immer sehr interessiert. Dementsprechend lag es nahe, sich einmal damit auch auseinanderzusetzen, dann nach der Schule.
Sie haben zuerst einmal Theologie studiert.
Genau,
wieso denn das?
Es war anfänglich eigentlich eine Verlegenheitslösung. Ich habe nicht genau gewusst, was studieren, und Theologie war erstens sehr interessant für mich, weil, wie gesagt, die Religion als Phänomen fasziniert mich bis heute, und die Theologie ist ein Studium, das sehr, sehr viele Sachen kombiniert. Sie haben da drin Geschichte, Philosophie, Religionswissenschaften, wenn man so möchte, auch Dramaturgie, Textanalyse, Literatur, es ist wirklich alles enthalten. Und das war also dann mein erstes Studium, beziehungsweise, ja, doch mein erstes Studium.
Können Sie das noch ein bisschen näher erklären, wieso diese Faszination von der Religion, was hat die Religion, was sie so gepackt hat?
Was mich daran immer fasziniert hat, waren die Bilder, die Mythen und wie auch in gewisser Hinsicht alle Religionen irgendwie versuchen, dasselbe zu machen, nämlich eine Brücke zu schlagen zu etwas Transzendentalem und auch den Leuten Halt und Sinn und Organisation im Leben zu geben. Deshalb habe ich immer sehr interessant gefunden.
Also so die Gebote?
Ja, nicht nur die Gebote. Es ist eine Art, dem Leben Sinn zu geben, den Leuten Sinn und Orientierung und Halt zu geben, und wie Religionen das machen und wie Religionen das durch Geschichten machen und wie sie Geschichten erzählen und welche Geschichten. Und dann auch der Vergleich zwischen verschiedenen Religionen, wie das auch dann eben in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Werte gibt und wie die dann auch transportiert werden.
Wie würden Sie denn sagen, macht das die katholische Religion, also die Werte transportieren und die Geschichten erzählen, läuft es da gut? Hat man das gut gemacht?
Das muss die katholische Kirche beantworten, aber es hat im Westen sehr lange sehr gut funktioniert. Und ich glaube, ein Problem, das die katholische Kirche heutzutage hat, ist, dass sie eventuell an Bildern festhält und an einer Art der Vermittlung festhält, die den meisten Leuten heute nichts mehr sagt und sie heute nicht mehr berührt.
Zum Beispiel?
Naja, wenn Leute vom guten Hirten reden und der Großteil in der westlichen Welt nie wirklich gesehen hat, was ein Hirte tut. Also viele der Bilder, die aus der Bibel kommen, kommen nicht mehr aus der Lebensrealität vieler Leute. Und das ist dann natürlich ein Problem.
Hängt es damit zusammen, dass viele nicht mehr wissen, was ein Hirte tut, oder dass wir in der heutigen Gesellschaft diese guten Hirten als Vorbilder nicht mehr haben, weil es eher darum geht, möglichst erfolgreich, möglichst viel Geld anzuhäufen, möglichst viele Klicks zu kriegen, möglichst bekannt zu sein?
Wahrscheinlich ist es beides. Das eine ist sicher, dass die Bilder eben nicht mehr greifen, weil sie nicht mehr aus der Lebensrealität kommen. Eben die wenigsten wissen, was ein Hirte tut. Und das andere ist natürlich, dass sich die Gesellschaft stark gewandelt hat. Und das, was Sie ansprechen, dass es immer mehr Individuen gibt, und es ist natürlich auch nicht immer schmeichelhaft, als Schaf angesprochen zu werden dann. Also, ich glaube, da gibt es eventuell Probleme für die katholische Kirche, ja.
Was könnte man tun? Neue Geschichten erfinden?
Ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum diese Geschichten sich so lange bewährt haben. Diese Geschichten greifen psychologisch irgendwo hinein, wo der Mensch ganz tief
berührt wird?
Berührt wird, ja. Ich glaube, man muss sich überlegen, wie man diese Geschichten wieder etwas realer macht für Leute. Es kommt hier sehr viel auf die Vermittlung drauf an. Und ich glaube, die Kirche war über Jahrhunderte daran gewöhnt, dass die Leute zur Kirche kommen, und ich glaube, es hat sich insofern gewandelt, dass jetzt die Kirche eher versuchen müsste, zu den Leuten vorzudringen und durchzudringen.
Herr Eisterer, Sie haben auch eine ganz interessante Familiengeschichte von Ihrem Urgroßvater, die Sie bitte erzählen könnten, der Spätberufener war, Priester geworden ist.
Genau. Und das war für manche in unserer Familie immer ein guter Moment, um Geistliche in Verlegenheit zu bringen, wenn wir dann erklärt haben, unser Urgroßvater war auch Geistlicher und hatte mehrere Kinder. Dann wurden manche immer ganz verlegen, wenn man danach erklärt hat, nein, das war dann spätberufen. Als er dann Witwer wurde, dann konnte man das immer gut auflösen. Und das war mein Urgroßvater, und ich hatte einen Großonkel, der war Jesuit, und eine Großtante, die war Kreuzschwester. Und so zieht sich das bei uns eben durch.
Herr Eisterer, Sie haben 4 Semester Theologie studiert und dann gewechselt auf Islamwissenschaften.
Ja, Arabistik
und Arabistik.
Islam, genau.
Wieso diese Abkehr?
Es war keine Abkehr in dem Sinn. Ich habe in der Theologie mit dem ersten Abschnitt all das studiert und gelernt, was mich interessiert hat. Und der zweite Abschnitt, da ging es dann eher schon in Richtung Berufsvorbereitung für Religionslehrer, Pastoralassistenten und vor allem auch für Priester. Und das war für mich nie Thema.
Also Priester wollten Sie nie werden?
Nein, Priester wollte ich nie werden. Und die Anfänge meiner Studienzeit waren die frühen 2000er. Und das war genau die Zeit nach dem 11. September. Das war die Zeit von Al-Qaida und dem Anfang der Kriege in Irak und Afghanistan. Und die arabische Kultur hat mich immer interessiert, oder die islamische Kultur, weil ich sie ein wenig aus Spanien kannte. Spanien war 800 Jahre von den Muslimen, manche sagen besetzt, aber 800 Jahre kann man kein Land besetzen, also das war dort einfach Teil des muslimischen Reiches, und die spanische Kultur hat auch viel von dieser muslimischen und arabischen, nordafrikanischen Kultur übernommen. Und das hat mich immer fasziniert, und mit diesen Attentaten und der Terrorismusfrage habe ich mir dann gedacht, ich würde gern viel besser verstehen, worum es hier geht und was der Islam ist, worum es im Islam geht, und einfach ein klares Bild davon gewinnen, weil damals auch die Medienberichterstattung einfach nicht sonderlich differenziert war. Und der Islam wurde und wird es teils bis heute einfach nur sehr pauschal verteufelt und sehr stark vereinfacht. Und ich wollte mich damit genauer auseinandersetzen und wissen, was diese Kultur ist und was es da alles gibt.
Welche Antworten haben Sie bekommen?
Welche Antworten? Dass der Islam eine sehr alte und sehr reichhaltige Kultur und Tradition ist, genauso wie das Christentum und alle anderen Religionen, und dass die Terroristen nicht für den Islam stehen. Und das finde ich bis heute ist eine der wichtigsten Antworten auf diese ganze Debatte.
Und trotzdem gibt es so radikale und gewaltbereite Muslime.
Ja, aber gewaltbereite Leute gibt es überall. Und das, was ich gefunden habe in meiner Auseinandersetzung mit dem Thema, ist einfach, dass es immer in jeder Gesellschaft gibt es ein Reservoir an Leuten, die frustriert sind und Das wird besonders gefährlich, wenn es junge Männer sind. Und wodurch sich die Gewalt dieser Leute dann legitimiert, das ist, glaube ich, austauschbar. Also ob das islamischer Fundamentalismus ist oder ob das Nationalismus ist oder Kommunismus. Vor 2-3 Jahren gab es eine Schlagzeile, dass 3-4 junge Europäer, die nach Syrien fliegen wollten, um dem Islamischen Staat beizutreten, in ihrem Handgepäck 2 Bücher mit hatten, nämlich der Islam für Dummies und der Koran für Dummies. Und das ist, glaube ich, schon symptomatisch. Sehr vielen dieser Leute geht es nicht unbedingt um den Islam oder um den Koran, egal wie sie ihn dann auch verstehen, sondern es ist ein Auslass für Frustration, für Hass, für viele Sachen. Aber das hat nicht notwendigerweise was mit dem Islam zu tun.
Warum gibt es denn tatsächlich junge Menschen, junge Männer, die vor ein paar Jahren mit dem IS in den Krieg gezogen sind und wussten, ich kann da auch sterben?
Auch der IS ist nicht völlig monolithisch. Es gibt auch im IS viele verschiedene Leute. Manche dieser Leute sind ganz sicher überzeugte fundamentalistische Muslime, die wirklich glauben, dass das ein religiöses Gebot ist. Was im IS auch stark vorhanden ist, war eine professionelle Riege von Militärleuten und Geheimdienstleuten, vor allem aus dem Irak. Also die Geheimdienste von Saddam Hussein, die aufgelöst wurden per Dekret, haben dort eine neue Heimat gefunden. Und ich glaube, dass das ein Großteil vor allem der westlichen Leute frustrierte junge Leute waren, die einen Auslass gesucht haben und die in ihrem Leben einen Sinn gesucht haben. Und für manche Leute ist Kampf ein Sinn, den sie ihrem Leben geben können, offensichtlich. Die Frage wäre jetzt, was macht man mit solchen Leuten? Oder warum kommen diese Leute in eine Position, wo die Aussicht, auf irgendeinem Schlachtfeld im Nahen Osten zu sterben, besser ist als irgendwas anderes, was sie zu Hause haben? Eine soziale Frage, die man beantworten müsste als Gesellschaft.
Haben Sie eine Antwort?
Ich bin mir nicht sicher, dass ich eine Antwort habe, aber es ist schon bezeichnend, dass es bei uns im Westen, wo es so vielen Leuten so gut geht, offenbar blutrünstige Gewaltpropaganda auf manche Leute eine sehr große Sogwirkung entfalten kann. Und ich glaube, da sollte sich die Politik und die Gesellschaft ernsthaft Gedanken darüber machen. Weil das bedeutet natürlich, dass diese Aussichten für gewisse Leute attraktiv sind. Und attraktiver als ein Leben im Westen. Und dann muss man sich fragen, wie geht es diesen Leuten? Und warum ist es attraktiver als ein, unter Anführungszeichen, normales Leben? Geht es ihnen so schlecht hier? Und wenn ja, was kann man tun, um das zu verbessern?
Gast in den Ansichten ist heute Ian Eisterer. Herr Eisterer, Sie haben nach dem Studium dann begonnen, in verschiedene Bereiche hineinzuschnuppern. Wie haben Sie Ihr Berufsleben denn aufgebaut?
Also direkt nach dem Arabistikstudium war ich an der Universität Innsbruck, war ich eine Zeit lang Studienassistent bei einem Professor der Theologie und habe dort mitgeholfen, Texte zu übersetzen und zu edieren. Das waren assyrisch-aramäische Texte, klassisch-arabische Texte. Und habe mich dann umgeschaut nach Alternativen, weil ich nicht ewig Übersetzer sein wollte und im akademischen Bereich per se auch nicht unbedingt Fuß fassen wollte. Und fand dann die Diplomatische Akademie in Wien und habe dann dort einen 2-jährigen Masterlehrgang absolviert in internationalen Beziehungen und konnte dann in die Welt der Diplomatie ein wenig hineinschnuppern, also mit Praktikas in der spanischen Botschaft zum Beispiel und danach ein Verwaltungspraktikum im österreichischen Außenministerium. Und bin dann über Kontakte auf diese Stiftung gekommen, bei der ich heute immer noch arbeite, die in Vaduz sitzt und wo ich Recherchen zu internationalen Beziehungen betreibe und zu den verschiedensten Themen forschen kann.
Wenn Sie die Diskussionen in Österreich beobachten, die sich rund um Muslime drehen, was fällt Ihnen da auf? Was geht Ihnen durch den Kopf?
Was mir auffällt, ist, dass der ganze Islam vereinfacht wird und über einen Kamm geschoren wird. Und ich habe den Eindruck, dass es sehr wenig Wissen in der Bevölkerung gibt über den Islam als solchen und über die verschiedenen Formen des Islam in Österreich. Und ich habe im Februar für die Stiftung, die ich arbeite, in Vaduz zum Beispiel einen Vortrag gehalten, einen 1,5-stündigen Vortrag über die Ursprünge des Islam und die verschiedenen politischen Ausrichtungen. weil das ein Anliegen war, mal zu erklären, was es alles für Formen von Islam gibt. Es gibt die Sunna, es gibt die Schia. Die zwei Sachen sagen den Leuten meistens noch irgendwas von den Nachrichten her. Und dann gibt es eben verschiedene andere Gruppierungen, die zum Beispiel in Österreich auch relevant sind. Nur das wissen die wenigsten. Also mir fällt auf, es gibt recht wenig Wissen in der Gesellschaft und ich habe auch oft den Eindruck, es gibt sehr wenig Interesse daran, sich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Wie Integration funktionieren kann, welche verschiedenen Gruppierungen es gibt und ob diese Gruppierungen vielleicht auch etwas beitragen zur Gesellschaft und was sie beitragen, das fände ich viel interessanter.
Was trägt Ihrer Meinung nach der Islam zur Gesellschaft bei?
Der Islam ist eine sehr reiche Kultur mit 14 Jahrhunderten Tradition. Und ich habe den Eindruck, dass im Moment die Stimmung so ist, dass die Muslime sich angegriffen fühlen, weil sie eben das Gefühl haben, alle in einen Topf geworfen zu werden. Und der andere Teil in dieser Debatte auch kein Interesse daran hat, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Dementsprechend findet da recht wenig Austausch statt. Aber was er beitragen könnte, dasselbe wie jede andere Kultur, die bei uns ist oder die in Österreich beheimatet ist. Eine andere Perspektive auf viele Sachen.
Herr Eisterer, Sie arbeiten seit 2013 für eine fürstliche Einrichtung. Was machen Sie da genau? Worum geht's denn da?
Ich bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ich bin Forscher und Ausbildner. Die Stiftung macht im Grunde Wissenstransfer. Das ist eine Stiftung, die heißt Liechtenstein Foundation for State Governance. Und es geht, wie der Name schon sagt, um State Governance, also gutes Regieren, gute Verwaltung. Das Anliegen der Stiftung ist es, Hilfestellungen zu bieten im Bereich Verwaltung, Regierung, Verfassungsreform, Rechtsstaatlichkeit und Finanzen.
Und welcher Staat könnte jetzt von Liechtenstein noch was lernen? Wer sind die Kunden?
Zum Beispiel, wir haben ein Projekt gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, wo wir versuchen, im Jemen im Südjemen konkret, junge Professionelle zu finden und die auszubilden. Vor allem jetzt in politischen Belangen und andere Schwerpunkte zum Beispiel sind Rechtsstaatlichkeit, Justizreform. Damit, wenn der Staat wieder aufgebaut wird, dass es da einen kleinen Grundstock gibt an gut ausgebildeten jungen Leuten, die da versuchen können, das politische System ein bisschen zu stabilisieren und gegebenenfalls Reformen eben ins Rollen zu bringen, die den Staat dann etwas stabiler machen können.
Suchen Sie da Juristen und Juristinnen?
Nicht nur. Das ist breit gefächert von der Ausbildung her.
Und das ist ein Projekt, das zahlen die Staaten? Oder ist das eine Wohltätigkeit?
Es ist keine Wohltätigkeit. Das wird bezahlt über Lizenzverträge. Die Stiftung hat eine Plattform mit unterschiedlichen Modulen und finanziert sich da über diese Lizenzverträge. Genau. Das ist keine Wohlfahrt in dem Sinne, nein.
Und wieso gibt es Staaten, die diese Dienstleistungen von der fürstlichen Einrichtung, der fürstlichen Stiftung in Anspruch nehmen? Weil die das selber nicht leisten können oder weil es am freien Markt nichts anderes, besseres gibt?
Weil manche Staaten die Notwendigkeit sehen, das Staatswesen zu reformieren, beziehungsweise dass viele bestehende Staatswesen einfach nicht ewig so weiterlaufen können oder dass es viel Verschwendung gibt und viele Ineffizienzen. Und solche Staaten können auf uns zukommen und wir versuchen dann mit diesen Staaten gemeinsam Lösungen zu finden. Also es ist nicht so, dass wir da eine Lösung für alle verschiedenen Staaten haben, sondern wir gehen schon auch auf die verschiedenen Staaten ein, kulturell und auch wie diese Staatswesen aussehen. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Formen und versuchen dann ganz konkret für diesen Staat die besten Möglichkeiten zu finden, wie man das verbessern kann. Liechtenstein ist aufgrund seiner Größe einfach sehr interessant und der Fürst hat seine Erfahrungen ja in einem Buch niedergeschrieben, das heißt Der Staat im dritten Jahrtausend. Und ich glaube, dass die Grundideen, die in diesem Buch vertreten werden, schon etwas sind, was vielen Staaten helfen könnte. Und der Grundgedanke ist natürlich der, dass der Staat den Bürgern dienen sollte und den Bürgern helfen sollte, ihr Leben zu bewältigen. Und dass der Staat also nicht zum Selbstzweck und zum Selbstläufer werden sollte, der einfach immer anwächst und eine Riesenmaschinerie wird.
Könnte Österreich auch was lernen?
Ich denke, alle Länder könnten voneinander etwas lernen.
Sie haben den Jemen angesprochen, wo Sie tätig sind. Gibt es noch ein anderes Beispiel, das Sie uns erzählen können?
Im Moment, also von den Ländern, in denen wir tätig sind, nur das.
Ist das mehr oder weniger das Konkreteste?
Das ist das Konkreteste. Also,
Und wie lassen sich die Ideen da verwirklichen? Sie haben gesagt, Geschichte ist dann natürlich auch immer ein Thema. Inwiefern spielt die Geschichte des Jemens in eure Bemühungen hinein oder behindert sie vielleicht sogar?
Naja, es geht darum, wenn man sich den Jemen historisch anschaut, geht es einfach mal darum zu sehen, dass der Jemen bis vor wenigen Jahren zweigeteilt war, Nordjemen und Südjemen. Und der Südjemen war eher kommunistisch angelehnt und der Nordjemen nicht. Und dann gibt es eine weitere Dimension, das sind die unterschiedlichen Stämme und die Stammesstrukturen. Und die sind auch nicht gleich im Norden und im Süden. Und hinzu kommt, dass in vielen Ländern das Staatswesen und die öffentliche Verwaltung nicht unbedingt als Dienstleister an den Bürgern gesehen wird, sondern eher eine Art, Leute unterzubringen, beruflich. Da gibt es also natürlich dann schon einige Punkte, wo man sich überlegen muss, wie man damit umgeht. Zum Beispiel Stammesstrukturen sind uns in Europa mittlerweile völlig fremd.
Wir haben eher die politischen Strukturen.
Auch die. Und eben sich da zu überlegen, wie kann man das modernisieren, ist vielleicht das falsche Wort, aber wie kann man das so integrieren, dass man dem irgendwie noch Rechnung trägt, ohne aber zuzulassen, dass das wieder das Ganze lähmt. Das wären die Herausforderungen zum Beispiel im Jemen.
Das klingt nach sehr viel Überzeugungsarbeit, die Sie leisten müssen.
Ich leiste die nicht. Ich bin im Moment wirklich nur im Büro in Vaduz und mache also Forschungsarbeit. Ich versuche, an Informationen ranzukommen und diese Informationen dann zu verarbeiten und so darzustellen, dass unser Geschäftsführer dann die Überzeugungsarbeit, falls er sie leisten muss, leisten kann.
Sie bereiten in die Geschichte, die Gesellschaft, wie tickt sie diese Informationen vor?
Genau.
Also, wie kommen Sie da dran? Ist das das Internet oder?
Das ist großteils das Internet. Es gibt Datenbanken, es gibt Literatur. Im Jemen gibt es zum Beispiel auch anthropologische Literatur, auf die man zurückgreifen muss, eben um sich dann auch ein Bild davon machen zu können, wie Strukturen dort aussehen. Der Jemen ist jetzt auch mir ein Anliegen. Ich war 10 Wochen dort im Zuge meines Studiums, um Arabisch besser zu lernen und zu intensivieren und kennt daher ein bisschen das Land. Aber ja, das ist hauptsächlich ganz klassische Recherche.
Was fasziniert Sie an diesem Job?
Die Tatsache, dass ich nach wie vor lernen kann, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die ich nach wie vor faszinierend finde. Und natürlich die Chance, wirklich für Leute in anderen Ländern etwas zu bewirken und ihnen zu helfen, das Leben besser zu machen. Der Stiftung zu helfen, Wissen zu vermitteln, damit manche Sachen besser laufen. Ich glaube, man muss in anderen Ländern gewesen sein, um zu wertzuschätzen, was das bedeutet, Rechtsstaatlichkeit. Ich glaube, dass das vielen in Österreich gar nicht klar ist, was das für ein Luxus ist, zu wissen, dass es egal ist, vor welchem Richter man steht und wer man selber ist, sondern dass es wirklich Regeln und Gesetze gibt, die für alle gelten und dass es da Prozessverfahrensrecht gibt, das garantiert, dass man gut und vor allem mit einem gewissen Standard behandelt wird.
Wo hätten Sie es anders erlebt? In welchem Land?
Fast überall außerhalb von Europa. Also ich war ein bisschen in der arabischen Welt unterwegs, ich war in Asien unterwegs, im Jemen zum Beispiel, allerdings vor dem arabischen Frühling, aber dort war es auch ganz klar, dass es nicht egal ist, wer man ist und von welchem Clan man kommt und aus welcher Region man kommt. Man wird natürlich anders behandelt. Ein ganz klassisches Problem wäre Rassismus. Das ist genau dasselbe, wenn die Hautfarbe ausschlaggebend darüber ist, welche Behandlung man erfährt. Und Rechtsstaatlichkeit ist genau das Gegenkonzept dazu. Und ich glaube, das weiß man eben erst dann zu schätzen, wenn man mal gesehen hat, wie das in anderen Ländern nicht gegeben ist und wie die Leute dort von Begegnungen mit der Polizei oder mit der Justiz erzählen. Wir sind es in Europa gewohnt, dass die Justiz oder die Polizei in der Regel dazu da ist, um den Leuten zu helfen. In anderen Ländern ist die Polizei etwas, wovor die Leute wirklich Angst haben. Vor allem, wenn sie Probleme haben.
Weil die korrupt sind?
Weil sie korrupt sind, weil sie gewalttätig sind, weil es Willkür gibt. Natürlich.
Herr Eisterer, das Fürstentum feiert heuer 300 Jahre Liechtenstein. Mhm. Was hat denn so von außen betrachtet, als Österreicher, aber jemand, der dort arbeitet, was hat das Fürstentum gut gemacht?
Es ist ein Kleinststaat, der es geschafft hat, sich sehr erfolgreich international zu positionieren und Rahmenbedingungen für Finanz, dafür ist Liechtenstein sicher am bekanntesten, aber auch zum Beispiel als sehr begehrter Industriestandort. Und das ist natürlich schon ein großes Verdienst, vor allem wenn man sich ansieht, wie viel natürliche Ressourcen Liechtenstein hat. Natürlich ein Kleinstland in den Alpen. Das ist, glaube ich, schon ein großes Verdienst. Auf jeden Fall.
Eine Leistung des amtierenden Fürsten?
Auch, ja. Ein Vorteil, den ein Fürst natürlich hat gegenüber einem Präsidenten zum Beispiel, ist, dass er natürlich in ganz anderen Zeithorizonten denken kann und auch versuchen kann, diese dann umzusetzen. Und dann nicht unbedingt der Horizont der Überlegungen bei den nächsten Wahlen aufhören muss in 4 oder 5 Jahren. Das bietet natürlich auch eine gewisse Weitsicht wahrscheinlich.
Sie sind 2013 nach Feldkirch wieder gezogen, da wo die Großeltern eigentlich herkommen. Wie fühlen Sie sich dort jetzt?
Wohl, sehr wohl. Es ist eine angenehme Stadt, es ist eine wundervolle Gegend. Es war natürlich am Anfang etwas, es war nicht ganz einfach die Eingewöhnung, sagen wir mal so, von Wien auf Feldkirch. Das ändert einiges im Tagesablauf. Aber mittlerweile sehr wohl.
Die Wege
wohl.
Sind kürzer.
Die Wege sind viel kürzer. Es gibt viel mehr Natur. Man muss die Natur nicht mehr aufsuchen gehen oder sich irgendeinen Park heraussuchen. Man ist davon umgeben. Na, es ist schön.
Es hätte ja möglicherweise auch die Option gegeben, eine diplomatische Karriere zu machen. Wieso haben Sie das nicht gewählt?
Ich glaube, der wichtigste Grund, das nicht zu machen, war für mich letzten Endes die Tatsache, dass es sehr, sehr schwer ist, mit Familie zu vereinbaren. Also es ist ein sehr interessantes Leben, es ist eine interessante Tätigkeit, aber für eine Ehe und vor allem dann, wenn Kinder da sind, ist es einfach sehr, sehr schwierig, dieses ständige Reisen und alle 5 Jahre die Zelte abbrechen und wo neu anfangen. Das ist sicher sehr stressig und sehr schwierig.
Ihre Frau ist halbe Chinesin, der Vater ist Tiroler. Sie ist in Uruguay, auf den Philippinen und in München aufgewachsen. Mhm. Wo lernt man eine derartig interessante Frau kennen?
Auf der Diplomatischen Akademie. Dort haben wir uns kennengelernt beim Seminar über Massenvernichtungswaffen. Das klingt jetzt nicht romantisch, aber...
Überhaupt nicht. Und wie war das dann?
Das war eine Simulation, da ging es um internationale Verhandlungen. Das waren Massenvernichtungswaffen im Nahen Osten, wenn ich mich richtig erinnere. Und sie war Palästina, ich war Jordanien. Und nachdem wir beide...
Sie mussten so Rollenspiele machen.
Wir mussten Rollenspiele machen und eben da eine Verhandlung in der UN simulieren. Und dann haben wir recht schnell beschlossen, dass weder Palästina noch Jordanien sich wirklich Massenvernichtungswaffen leisten können. Und dann sind wir in ein Café trinken gegangen und haben dort über den Nahen Osten weiter philosophiert zu zweit.
Und gesprochen auf?
Ursprünglich auf Englisch. Ursprünglich auf Englisch.
Aber Ihre Frau spricht auch Chinesisch?
Ja, spricht Chinesisch, spricht auch Spanisch.
Also Spanisch wäre auch gegangen?
Spanisch wäre auch gegangen. Ich bin dann irgendwann draufgekommen, dass sie Spanisch spricht, weil ich am Telefon mit meiner Familie irgendwas besprochen habe auf Spanisch und dann meine Frau das kommentiert hat auf Deutsch und erst danach bin ich draufgekommen, dass das komisch ist und habe mich dann gewundert, warum sie also offenbar alles, was ich auf Spanisch gesagt habe, verstanden hat. Und dann hat sie mir erzählt, ja, sie hat die ersten Jahre ihres Lebens in Uruguay verbracht und versteht also nach wie vor Spanisch.
Ja, total interessant. Da kann man, denke ich, auch sehr viel voneinander profitieren.
Ja,
also wenn beide so eine Multikulti-Ausbildung haben oder eine Geschichte.
Auf jeden Fall. Und es bleibt immer interessant, gerade eben zwischen den Kulturen.
Sind Sie beide denn reiselustig?
Ja. Ja. Meine Frau wahrscheinlich ein bisschen mehr als ich, aber sehr.
Wo geht's denn so hin?
Das Letzte, was weit weg war, war Taiwan.
Aus welchem Grund?
Meine Frau war vor über 10 Jahren dort und hat sich damals absolut verliebt in diese Insel und wollte mir das mal zeigen. Und Taiwan ist kulturell chinesisch und ein bisschen japanisch und mich hat das auch sehr interessiert und kann es nur empfehlen.
Also wenn Familie Eisterer reist, dann sind das Kultururlaube?
Ja, doch.
Jetzt gibt es einen kleinen Sohn auch, der ein Jahr alt ist.
Genau.
Wie sprechen Sie mit ihm?
Wir haben uns lange überlegt, wie wir das machen wollen und ich spreche mit ihm Spanisch, durchgehend. Versuche das auch wirklich konsequent durchzuziehen.
Und Ihre Frau?
Auf Deutsch. Meine Frau spricht konsequent Deutsch mit ihm und ich Spanisch und wir glauben, dass das funktionieren wird.
Wieso haben Sie sich für diese zwei Sprachen entschieden? Deutsch ist klar, das ist natürlich, er wächst in Österreich auf.
Genau. Und mir ist es wichtig, dass er Spanisch lernt, ist falsch gesagt. Ich hab auch einmal darüber nachgedacht, wie das bei mir war. Es ist, wenn man zweisprachig aufwächst, lernt man eine Sprache nicht. Man merkt irgendwann, dass man das kann. Das ist im Grunde wie ein Geschenk. Und das macht es leichter, neue Sprachen zu lernen und meiner Erfahrung auch, auf andere Kulturen zuzugehen. Von Anfang an irgendwie zu sehen, es gibt zwei Arten, etwas auszudrücken, eben durch Sprache. Vielleicht gibt es auch zwei Arten oder mehrere Arten, etwas zu sehen, etwas zu empfinden, etwas zu verstehen. Und das möchte ich meinem Sohn mitgeben.
Diese Offenheit.
Diese Offenheit, ja, genau. Und einfach auch vielleicht diese Leichtigkeit dann eben im Umgang mit Sprachen und Kulturen. Und das gehört zusammen, klar. Mir fällt zum Beispiel auf, dass das Spanisch für mich emotionaler ist.
Das wollte ich gerade fragen. Ist es die emotionalere Sprache
mit das mehr schon. Gefühl? Das schon ist. Aber es ist jetzt die Frage, ob das an der Sprache liegt oder an meiner Erziehung natürlich. Aber für mich ist Spanisch die emotionalere Sprache. Ich finde durch Spanisch irgendwie mehr Zugang zu Literatur und Poesie und solchen Sachen. Und Deutsch ist eher analytisch. Und wenn man beide Sachen hat, sieht man eben, dass es manchmal einfach zwei Sachen gibt, dasselbe zu sehen oder dasselbe auszudrücken oder dasselbe zu empfinden. Das ist, glaube ich, allgemeine Erfahrung, die alle Kinder machen, die zweisprachig oder mit zwei Kulturen aufwachsen. Also meine Frau erzählt im Grunde dasselbe. Es gibt die chinesische Kultur und eben diese österreichische Kultur und das sind, und wenn man dann hin und wieder zwischen zum Beispiel Konflikten steht und sieht, dass beide Recht haben oder dass eben beide im Grunde mit bestem Wissen und Gewissen eigentlich fast dasselbe wollten, aber irgendwie aneinander geraten, weil sie es eben auf verschiedene Arten machen oder auf Arten, die auf Anhieb so aussehen, als würden sie etwas Gegenteiliges wollen. Und das, glaube ich, lernt man eben genau durch so etwas, durch Zweisprachigkeit, durch ein Aufwachsen in zwei Kulturen. Weil das, was zum Beispiel auch viele Leute immer glauben, ist, dass man dann halb ist. Dass man halber Österreicher und halber Spanier ist. Und meine Erfahrung und die Erfahrung von vielen Leuten, mit denen ich geredet habe, die eben auch mit zwei Kulturen aufwachsen, ist, dass es nicht halb ist, sondern dass es beides ist. Dass man ganz Österreicher ist und ganz Spanier und beides komplett versteht.
Das ist eigentlich mehr als zwei halbe.
Und manchmal ist es sogar mehr als zwei volle, weil man eben dann noch eine Perspektive außerhalb von beiden kriegt. Weil man sieht, dass eben beide Kulturen irgendwie was für sich sind und man kann aus beiden heraussteigen und das beide von außen betrachten.
Wenn Sie jetzt erzählen, dass Spanisch für Sie die emotionalere Sprache ist, dann interessiert mich jetzt noch eines. Wenn Sie Ihrer Frau eine Liebeserklärung machen, wenn Sie fluchen oder schimpfen, ist das dann auf Spanisch oder auf Deutsch?
Das ist dann eher auf Spanisch, ja. Das ist definitiv eher auf Spanisch, vor allem fluchen. Das funktioniert auf Spanisch irgendwie besser.
Gast in den Ansichten ist heute Ian Eisterer. In Innsbruck aufgewachsen, lebt er mit seiner Frau und seinem einjährigen Sohn Leonidas seit 6 Jahren in Feldkirch. Ich hatte das Gefühl, dass Ihr kleiner Sohn nicht nur sprachlich von beiden Eltern erzogen wird, sondern auch, dass sie sich echt die Erziehungsarbeit auch teilen. Ist das so?
Das ist so, ja. Ja, also im Moment bin ich gerade 50% zu Hause und meine Frau ist jetzt 100% in der Arbeit und wir versuchen uns das möglichst gleich aufzuteilen. Und ich finde das sehr schön. Also das ist wirklich was Besonderes, da mit so einem kleinen Kind, mittlerweile ist er ein Kleinkind, einfach Zeit verbringen zu können und und sich auch mit vielen Sachen komplett neu auseinandersetzen zu müssen. Was faszinierend ist, ist eben, wie kleine Kinder die Welt erkunden und mit dieser Offenheit und Freude an so vieles herangehen. Und eben, dann muss man hin und wieder mal 10 Minuten mit dem Kind irgendwas anschauen, wo man nie drauf gekommen wäre, dass es interessant ist. Eben, wie schaut es aus unterm Tisch? Und dann liegt man da mit dem Kind unterm Tisch und schaut sich das Ganze an und sieht, wie er sich daran erfreut, das jetzt erkunden zu können. Es ist wunderschön. Ich habe das Gefühl, man kriegt eine ganz andere Bindung dann auch dazu. Also ich bin sehr glücklich, dass wir das machen können.
Und Sie werden dann wieder switchen?
Wir werden dann vermutlich das wieder switchen, aber so, dass wir wahrscheinlich auch beide vielleicht reduzieren, ein bisschen. Dass nicht einer 100% arbeitet und der andere 50%, sondern vielleicht, dass wir es ein bisschen ausgeglichener gestalten können. Aber da sind wir jetzt eben gerade dabei, mit Kinderbetreuung und so weiter, das auf die Beine zu stellen. Das kommt dann natürlich auch immer drauf an, wie die Rahmenbedingungen sind.
Sie genießen diese Rolle?
Sehr, sehr.
Herr Eistra, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.